Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Als Entlastung für die gestiegenen Energiepreise haben Bundestag und Bundesrat den befristeten Tankrabatt beschlossen. Er kostet die Steuerkasse rund 1,6 Milliarden Euro. Die Energiesteuer auf Diesel und Benzin wird um etwa 17 Cent pro Liter gesenkt. Das gilt im Mai und Juni. Außerdem können Unternehmen ihren Beschäftigten eine Entlastungsprämie von maximal 1.000 Euro zahlen. Sie bleibt steuerfrei, wenn sie bis Mitte nächsten Jahres gewährt wird.
Ein Handschlag kurz vor der Debatte. Union und SPD sind sich einig beim sogenannten Tankrabatt, der Verbraucher entlasten soll.
17 Cent pro Liter Diesel oder Benzin, das sind ungefähr 10 Euro bei einer Tankfüllung. Also von daher auch schon eine gewaltige Entlastungswirkung, die wir dort haben.
Vor allem für die Grünen ist das jetzt aber das völlig falsche Signal.
Die Preise von Diesel und von Benzin sind gerade gestern wieder durch die Decke geknallt. Und in dieser Situation, in dieser schwierigen Lage, bringen Sie hier ein Gesetz ein, mit dem Sie den Verbrauch von fossilen Brennstoffen auch noch befeuern.
Kritik auch von der AfD. Sie stimmt dem Tankrabatt zwar zu, aber hält ihn für nicht ausreichend.
Gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht, denn das muss ich den Bürgern eben hier auch mitteilen. Dieser Tropfen auf den heißen Stein, 17 Euro Cent Tankrabatt, gilt temporär nur für 2 Monate und läuft pünktlich zur Ferienzeit am 1. Juli aus.
Nach dem Bundestag billigt auch der Bundesrat den Tankrabatt. Die Möglichkeit für Arbeitgeber, steuerfrei 1.000 Euro an ihre Arbeitnehmer auszuzahlen, stand im Bundesrat nicht auf der Tagesordnung. Diese Maßnahme sorgt bei den Bundesländern für Kritik.
Es hat schon mal nicht gut funktioniert und das war die Zeit der Corona-Krise. Da gab es ein ähnliches Modell und ich hätte mir gewünscht, dass wir vorher mit einbezogen worden wären.
Viele Betriebe könnten sich die Zahlung auch schlicht nicht leisten. Mehrere Bundesländer fordern ein Bund-Länder-Treffen, um sich über weitere Maßnahmen abzustimmen.
Ob mit oder ohne Rabatt, die steigenden Spritpreise sind ein Argument für E-Autos. Das zeigt sich auch auf der Automesse in Peking, die heute eröffnet wurde. Mittlerweile wird jedes dritte Auto weltweit in China verkauft. Lange waren dabei die deutschen Hersteller führend, doch bei der Wende vom Verbrenner zum Elektroantrieb wurden sie von chinesischen Firmen abgehängt. Nun versuchen sie wieder aufzuholen.
In China ein Klassiker aus alten Tagen, der VW Jetta. Jetzt bekommt er als Elektrofahrzeug ein neues Leben, für umgerechnet rund 10.000 Euro zu haben, aber nur in China. Der Markt dort, einst Quelle für Milliardengewinne des Konzerns, verlangt nach hochtechnisierten E-Autos zu Billigpreisen.
Deshalb haben wir unsere Strategie vor 3 Jahren komplett umgestellt, entwickeln unsere Produkte jetzt hier in China. Aber auch mit dem Ziel, zu den Kosten, die unsere Wettbewerber hier in China haben, waren in der Lage, unsere Kosten um 40-50% zu reduzieren.
Der chinesische Ort Hefei, Stadt Wolfsburg, ist Sitz der Modellentwicklung für China-VWs. Chinesische Programmierer und Ingenieure entwickeln die Steuerelemente für Elektroautos. Auf dem stark wachsenden E-Automarkt in China hatten deutsche Hersteller zu Jahresbeginn nur noch knapp 2% Marktanteil. Auch Autobauer wie Mercedes und BMW versuchen nun die Kehrtwende mit chinesischen Partnern. Chinesische Autobauer haben einen technischen Vorsprung. Selbstfahrfunktionen sind schon lange Standard. Neue Schnellladesysteme sollen selbst bei minus 30 Grad in 12 Minuten die Batterie aufladen. Doch der Preiskampf drückt auf die Gewinnmargen. Chinesische E-Auto-Hersteller wollen deshalb mehr exportieren, erhoffen sich jetzt eine stärkere Nachfrage durch die Ölkrise. In Ostasien, Australien, aber auch in Europa ist sie sprunghaft angestiegen. In Deutschland haben sich unsere Vorbestellungen fast verdoppelt. Bislang haben Chinas E-Autos in Deutschland nur schwer Fuß gefasst. Möglicherweise ändert sich das jetzt durch die hohen Benzinpreise.
Nicht unser Krieg, hatten deutsche und europäische Spitzenpolitiker mit Blick auf die US-amerikanischen Angriffe auf den Iran immer wieder betont. Doch die Folgen hat auch Europa zu tragen, vor allem durch massiv gestiegene Energiepreise. Deshalb haben die Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel in Zypern über Lösungsansätze für die Energiekrise beraten. Dabei kommt für den Bundeskanzler auch eine Lockerung der Iran-Sanktionen in Betracht.
Ein Treffen nur 2,5 Flugstunden von Teheran entfernt. Dabei auch Partner aus der Golfregion und dem Nahen Osten. All das zeigt, wie sehr die Blockade der Straße von Hormuz den Gipfel dominiert. Um die Europäer diplomatisch zurück ins Spiel zu bringen, schlägt der Kanzler vor, die Sanktionen gegen Iran zu lockern. Vorausgesetzt, dass der die Schiffsblockade der Meerenge beendet und sein Atomprogramm aufgibt.
Die Lockerung der Sanktionen kann ein Teil eines Prozesses sein, an dem wir jetzt auf diese Weise jedenfalls beteiligt sind. Das ist sozusagen ein Teil des Beitrages, den wir leisten können, um diesen Prozess voranzubringen und hoffentlich auch zu einem dauerhaften Waffenstillstand zu führen.
Zu früh widersprechen Ratspräsident Costa und Kommissionspräsidentin von der Leyen. Wir dürfen nicht vergessen, 17.000 junge Menschen sind Anfang des Jahres umgebracht worden von diesem Regime. Die Ursache hierfür muss erst beseitigt werden, bevor wir über die Lockerung von Sanktionen sprechen. Keine gemeinsame Linie bei den Europäern. Dabei kostet der Krieg zwischen den USA und dem Iran die EU 500 Millionen Euro pro Tag.
Der Kanzler will den Iran mit einem Angebot dazu bewegen, die Blockade der Meerenge aufzugeben und zurück an den Verhandlungstisch zu kommen. Viele Druckmittel haben die Europäer ohnehin nicht mehr. Und nicht nur Deutschland will den Konflikt so schnell wie möglich beenden, auch wenn das Regime bleibt und möglicherweise noch fester im Sattel sitzt als vorher.
Die Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon soll nach den Worten von US-Präsident Trump um 3 Wochen verlängert werden. Das kündigte Trump auf seiner Plattform Truth Social an. Zuvor hatte er hochrangige Vertreter beider Länder im Weißen Haus empfangen. Die derzeit geltende Feuerpause wäre am Sonntagabend ausgelaufen. Ein Abgeordneter der libanesischen Hisbollah-Miliz bezeichnete die Vereinbarung als bedeutungslos.
Kurze Entspannung, nach Wochen der Anspannung, Angeln im Mittelmeer, Backgammon spielen. Für viele Menschen in Beirut ist die Waffenruhe eine Atempause. Gleichzeitig sind viele skeptisch, dass eine dauerhafte Lösung erreicht werden kann. Natürlich befürworten wir einen umfassenden Waffenstillstand. Aktuell ist es aber so, in manchen Teilen des Landes können wir normal leben. Im Süden herrscht aber weiter Krieg. Das können wir nicht akzeptieren. Offiziell gilt zwar eine Waffenruhe, doch Israels Armee bombardiert den Süden des Libanon weiter. Nach mehr als 1,5 Jahren Krieg sind dort zahlreiche Dörfer zerstört. Auf libanesischem Gebiet rücken israelische Soldaten weiter vor. Israel spricht von einer Pufferzone, viele Libanesen von Besatzung. Israels erklärter Gegner bleibt die Hisbollah. Woche für Woche tötet Israel Kämpfer der Miliz, doch besiegt ist die Hisbollah nicht. Sie feuert weiter Richtung Israel und mobilisiert ihre Anhänger. Ins Visier israelischer Attacken geraten immer wieder auch Journalisten. Am Mittwoch wurde die libanesische Reporterin Amal Khalil getötet. Kein Einzelfall. Journalistenverbände machen Israel für 2/3 der in den vergangenen 2 Jahren weltweit getöteten Journalisten verantwortlich. Vorwürfe auch aus Beirut. Wir erheben hier unsere Stimme. Es ist eine systematische Tötung von Journalisten. Diese muss gestoppt werden. Eine Lösung für den Konflikt im Libanon zu finden, bleibt kompliziert, auch wegen innerlibanesischer Machtkämpfe. Die Regierung hat weiterhin kaum Einfluss auf die Hisbollah und damit auch nicht darauf, ob auf libanesischer Seite die Waffen ruhen oder nicht.
Die Verhandlungen zwischen Iran und den USA sollen offenbar morgen in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad fortgesetzt werden. Wie das Weiße Haus am Abend mitteilte, werden der Schwiegersohn von Präsident Trump, Kushner, und der Sonderbeauftragte Witkoff nach Pakistan reisen. Zuvor hatte der Iran angekündigt, dass Außenminister Araghchi nach Islamabad aufbrechen wird. Allerdings waren Gespräche mit der pakistanischen Regierung als Grund der Reise angegeben worden. Die Bundesanwaltschaft ermittelt zu den Hintergründen eines groß angelegten Phishing-Angriffs auf hochrangige Politiker, Journalisten und Militärs. Es gehe um den Anfangsverdacht von Spionage, teilte die Strafverfolgungsbehörde mit. Für die Cyberattacke wurde der Messenger-Dienst Signal genutzt. Die Angreifer haben Zugriff auf Chats mit darin enthaltenen Nachrichten, Dateien und Fotos bekommen. Hinter dem Angriff wird ein staatlicher Akteur vermutet.
Für die Aussprache.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner heute in Berlin. Sie ist neben vielen anderen nach ARD-Informationen ein Opfer des Angriffs. Bereits Anfang Februar hatten mehrere Behörden öffentlich gewarnt. Vor wenigen Tagen hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz per Brief alle Fraktionen im Bundestag informiert. Zitat: Es ist davon auszugehen, dass so zahlreiche Signalgruppen im parlamentarischen Raum derzeit von den Angreifern nahezu unbemerkt ausgelesen werden.
Es sind deutsche und europäische Spitzenpolitiker darunter, NATO-Militärs, investigative Journalisten aus Deutschland und anderen Ländern.
Die Angreifer geben sich als Support-Mitarbeiter des Messenger-Dienstes Signal aus. Sie fordern die Nutzer auf, ihre persönlichen Sicherheitsdaten einzugeben. Geschieht das, können die Angreifer unbemerkt das Konto übernehmen und haben dann Zugriff auf Nachrichten, Fotos und Dokumente. Die Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe teilte heute schriftlich mit, dass die Bundesanwaltschaft seit Mitte Februar 2026 ein Ermittlungsverfahren wegen mutmaßlicher Cyberangriffe auf Signal-Konten führt. Dabei geht es unter anderem um den Anfangsverdacht der geheimdienstlichen Agententätigkeit, also Spionage.
Für die deutschen Ermittler ist juristisch noch nicht gesichert, wer dahinter steckt. Für andere Nachrichtendienste, zum Beispiel in den Niederlanden oder die Bundespolizei FBI der USA, da steht fest, dass das ein russischer Angriff ist.
Man muss versuchen, sich besser zu schützen. Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie endlich Maßnahmen für einen besseren Cyberschutz in Deutschland ergreift und nicht nur davon redet.
Es ist ein Spionagefall, der Politik und Justiz noch lange beschäftigen wird.
Millionen Kinder auf der ganzen Welt waren lange ungeimpft. Eine Nachholaktion sollte diese Impflücke so weit wie möglich schließen. Jetzt zieht das Kinderhilfswerk UNICEF eine positive Bilanz. Mit der weltweiten Kampagne konnten schätzungsweise 18,3 Millionen Kinder geimpft werden. Etwa 12 Millionen von ihnen hatten zuvor noch nie eine Impfung erhalten. Die Kinder waren zwischen 1 und 5 Jahren alt. Geimpft wurde in 36 Ländern. Trotzdem konnten nicht alle Kinder mit der Aktion erreicht werden, so die Organisatoren. Berlins parteilose Kultursenatorin Wedel Wilson tritt zurück. Sie zieht damit die Konsequenzen aus der Affäre um Fördergelder für Projekte gegen Antisemitismus. Der Landesrechnungshof hatte die Vergabe der Mittel zuvor in einem Prüfbericht in mehreren Fällen als rechtswidrig eingestuft. Wegen dieser Vorwürfe hatte Wedel Wilson Anfang der Woche bereits ihren Staatssekretär Friederici entlassen.
Ihr letzter Auftritt als Berlins Kultursenatorin geht schnell. Sarah Wedel Wilson tritt heute früh vor die Presse.
Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Danke für Ihr Kommen so kurzfristig. Ich habe soeben den regierenden Bürgermeister gebeten, meine Entlassung anzunehmen.
Keine Nachfragen erlaubt. Und nach 3,5 Minuten ist sie auch schon wieder weg. Was bleibt, ist der Skandal rund um Berlins Kulturverwaltung. Dabei geht es um die Vergabe von Fördermitteln für insgesamt 13 Projekte gegen Antisemitismus, die mit rund 2,6 Millionen Euro unterstützt wurden. Das aber ohne fachliche Prüfung. Wedel Wilson hatte die Gelder trotzdem freigegeben, auch auf Druck aus der Berliner CDU-Fraktion. So schrieb zum Beispiel der haushaltspolitische Sprecher der Fraktion, Christian Goyni, der Senatorin dutzende Nachrichten, um die Förderung von Projekten durchzusetzen, die er selbst ausgesucht hatte. Ein gestern veröffentlichter Sonderbericht des Berliner Rechnungshofes kommt zu dem Ergebnis, das Zuwendungsverfahren war evident rechtswidrig, die betreffenden Zuwendungsbescheide hätten auf dieser Grundlage nicht erlassen werden dürfen. Die Projekte wurden laut Rechnungshof von der Senatsverwaltung für Kultur völlig willkürlich bestimmt, ohne erkennbare Auswahlkriterien.
Nach dem Ergebnis unserer Prüfung gab es eine Vorfestlegung auf Projekte und es konnten sich nicht weitere Projekte frei bewerben.
Mit Wedel Wilsons Entlassung ist die Affäre aber noch nicht beendet. Schon seit Wochen beschäftigt sich auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss mit der Vergabe. Der soll jetzt weitere Aufklärungen bringen.
Im US-Bundesstaat Oklahoma hat über Nacht ein Tornado gewütet. Er zog über Teile der Stadt Enid im Norden Oklahomas und zerstörte 40 Häuser. Mindestens 10 Menschen wurden verletzt. Auch ein Luftwaffenstützpunkt in der Nähe wurde von dem Tornado getroffen. Am Abend und Morgen rechnet die Region mit weiteren Stürmen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 25. April.
An der Wetterlage ändert sich wenig. Durch größere Druckunterschiede wird es aber im Norden noch windiger. Heute Nacht breiten sich in der Nordhälfte wieder Hochnebelwolken aus. In der Mitte bildet sich in den Tälern örtlich Nebel. Morgen wird es im Süden wieder sonnig. Auch in der Mitte setzt sich die Sonne durch. Im Norden dauert es länger. Teilweise bleibt es auch trüb. Richtung Ostsee fallen ein paar Tropfen. Heute Nacht kühlt es ab auf 8 bis minus 3 Grad. Morgen im Norden 10 bis 12, sonst Höchstwerte von 15 bis 25 Grad. Am Sonntag wird es von Norden her etwas kühler. Neben viel Sonne gibt es regional ein paar Wolken. Am Montag weiter meist freundlich, Dienstag im Norden oft sonnig, im Süden leicht wechselhaft mit Schauern Richtung Alpen.
Und die Tagesthemen um 21.45 Uhr mit Ingo Zamperoni fragen, wie aussichtsreich die angekündigten neuen Gespräche zwischen den USA und Iran sind. Und wir schauen zum 100. Geburtstag auf eine weltberühmte Straße, auf die Route 66. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitagabend.